Damals hat mich das schon ziemlich genervt. Heute wüsste ich aber, wie ich damit umgehe. Und ich sage jetzt mal so, wir machen dann ja eine Schublade auf. Und auch die habe ich dann aufgemacht. Ne? Er hat mich ein paar Mal enttäuscht. So, Schublade auf, Dussel, Schublade zu. Ne? Und dementsprechend trete ich dem gegenüber. Und das merkt die Person ja.
Moment noch. Überleben in der Arbeitswelt. Der Podcast über Arbeitszufriedenheit, wirksame Zusammenarbeit und Zwischenmenschliches. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Moment noch. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, die mir auch sehr am Herzen liegt, weil wir eine gemeinsame Vergangenheit teilen, nämlich die Susanne Ehmann. Susanne ist Encouraging-Trainerin und sie bildet Encouraging-Trainer und Trainerinnen aus in Neuenwalde im Landkreis Cuxhaven. Sie findet Informationen dazu in den Shownotes. Susanne ist einmal dafür da, dass wir heute über das Thema Encouraging, also Ermutigung in der Führung und in der Zusammenarbeit sprechen, aber sie ist auch da, um ihre ganz eigenen spannenden Erfahrungen im Angestelltenleben mit uns zu teilen. Und jetzt begrüße ich dich erstmal ganz, ganz herzlich, liebe Susanne. Herzlich willkommen bei Moment noch.
Ja, herzlich willkommen, Simone. Also ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast, eben auch wegen unserer gemeinsamen Vergangenheit.
Dann lass uns gleich einsteigen und die Hörerinnen und Hörer mit in deine Welt nehmen. Du warst ja ursprünglich im Landschaftsgartenbau, also ja, im Vergleich zu mir als Konzernmensch natürlich eine ganz andere Welt unterwegs und hattest da auch Führungsverantwortung. Wie war das damals für dich?
Ja, also man merkt ja da schon, also ich komme aus einem komplett anderen Kontext wie du jetzt. Und ich habe mich damals sehr wohl gefühlt. Also ich hatte relativ schnell nach der Meisterschule eben auch Führungsverantwortung, hatte ein Team unter mir. Und wir hatten eine tolle Zugehörigkeit, insofern, dass jeder wusste, was hat er für Fähigkeiten, für was ist er zuständig. Also ich war zum Beispiel für Pflanzbaustellen und Pflege zuständig. Und wenn es dann zum Beispiel ums Pflastern ging, ja, dann war jemand anders, also hatte jemand anders den Hut auf, ne? Und das war eine klare Rollenverteilung und eine tolle Gemeinschaft. Also da wurde auch mal rumgefrotzelt und so weiter. Das ist natürlich sehr männerlastig auch, so der Landschaftsbau. Ja, aber ich habe das, also ich habe da gute Erinnerungen dran an die Zeit.
Ja, das kann ich mir super gut vorstellen. Und dann bist du ja irgendwann trotzdem in ein Gartencenter gewechselt.
Genau.
Weil ich habe das so abgespeichert, dass die Arbeit körperlich eben sehr fordernd war. Wann hast du gemerkt, das stimmt jetzt nicht mehr für mich?
Ja, also erstmal ist es, wie gesagt, körperlich, wenn du Pflasterbaustellen hast, wenn du Teichbau machst, das ist alles sehr, sehr, sehr stark körperlich. Und da wollte ich raus und auch, weil ich gemerkt habe, ich arbeite total gerne mit Menschen zusammen. Meine Mutter hatte eine kleine Gärtnerei. Endverkauf, da habe ich immer geholfen am Wochenende, wenn da Hauptsaison war, zu beraten und das hat mir mal große Freude gemacht. Und da habe ich gedacht, Mensch, da kann ich das kombinieren. Ich komme raus aus der schweren Arbeit, komme wieder mehr in die Beratung im Gartencenter und ja, so war das für mich stimmig, dorthin zu gehen.
Und das war ja dann leider gar keine schöne Erfahrung für dich. Was war da los?
Ja, also ich bin da als Führungskraft für das Gartencenter eingestellt worden. Da war viel Tumult vorher. Viele Führungskräfte sind vor mir gegangen. Diese Information hatte ich auch. Ich habe dann noch mitbekommen, als ich da dann direkt war, dass eine Kollegin sich auch auf diesen Posten beworben hatte. Aber der wurde das eben abgesprochen, diese Führungsqualitäten. Man wollte jemand von außen haben. Und das war natürlich schon. Ja, es gab im Team selbst ganz, ganz viele Konflikte. Also da gehört dann auch noch eine Bastelabteilung dazu. Und die müssen alle miteinander arbeiten. Und auch da war, ja, Chaos, sag ich jetzt mal so, ne?
Chaos. Okay. Und wie hat sich das angefühlt und woran hast du das konkret gemerkt? Was da los war, das wird man dir ja sicher nicht so direkt erzählt haben.
Nee, das hat man mir nicht erzählt. Also ich habe es natürlich in bestimmten Situationen ganz konkret gemerkt, wenn die sich dann da in die Wolle gekriegt haben, wenn es zum Beispiel irgendwie ein Osteraufbau, wo die sich gegenseitig mehr oder weniger gebettelt haben, wie der dann stattfinden sollte. Mhm. Und ich sollte natürlich dann die Entscheidung treffen. Also war da so wirklich dazwischen und wusste nicht, was ich auch tun soll. Mhm. Und es war auch so, dass dass die einfach Sachen gemacht haben, ohne mich vorher zu fragen. Gespräche sind teilweise abgebrochen, wenn ich irgendwo reinkam. Das war schon, also ich für meinen Geschmack grenzte es zum Teil, zumindest von einigen Personen, schon fast ein bisschen an Mobbing, sag ich jetzt mal so. Mhm. Also mir wurde schon deutlich gespiegelt, dass das haut hier nicht hin, ne? Also
ja, ja. Also fühlt sich für mich total kalt an. Also sehr kühle Atmosphäre. Ja, wie hast du da reagiert und wie hast du dich gefühlt?
Es war eine harte Zeit und ich kann mich da gut dran erinnern, dass mich das so manche Minute Schlaf auch gekostet hat, dass ich wirklich mit einem unguten Gefühl hingegangen bin, dass da viel, viel Druck und Stress war. Mm. Und Selbstzweifel natürlich.
Oh ja.
Und ich wollte es natürlich auch allen recht machen da, ne? Also ich wollte ja, dass die mit mir zusammenarbeiten. Ich habe ja gespürt, es funktioniert nicht. Das war sehr, sehr belastend. Ja, und also deswegen, es kamen dann noch unterschiedliche Dinge dazu, aber für mich war nach relativ kurzer Zeit klar, dass das kann ich nicht, ne? Also unter diesen Umständen kann ich da nicht weiterarbeiten.
Ja, ist total nachvollziehbar. Und jetzt, ohne dass ich vom Fach bin, ich würde mal behaupten, die hat es da weniger an Kompetenz gefehlt. Die war sicher vorhanden, sondern die hat es wirklich an sozialer Sicherheit und Zugehörigkeit gefehlt. Was hätte dir aus heutiger Sicht, wenn du da drauf schaust, geholfen?
Also auf jeden Fall hätte mir geholfen, so wie wir im Encouraging so schön sagen, mir selbst die beste Freundin zu sein. Mhm. Mich erstmal selber so ein bisschen zu ermutigen, anzuerkennen, dass ich mir Zeit lassen darf, in diese Rolle reinzuwachsen, dass ich mich selber auch anerkenne und meine Versuche und Fortschritte dort anerkenne. Und dann im zweiten Schritt natürlich auf das Team zuzugehen, mich vielleicht auch doch mal nackig zu machen und zu sagen, Leute, Mensch, was ist hier los? Da ist doch was in der Luft. Und dann eben auch zuzuhören, was kommt von deren Seite? Interesse zu zeigen und einfach versuchen, eben diese Beziehung Stück für Stück aufzubauen.
Ja, das klingt natürlich nach einem relativ anstrengenden Weg. Ne? Da braucht es auch viel Mut dafür, ja, auch den sozialen Mut und das Wissen, dass es klappt. Also du hast jetzt so ein paar Begriffe und ein paar Techniken erwähnt, die kenne ich natürlich auch aus dem Encouraging-Training, übersetzt das Thema Ermutigung. Und da werden jetzt viele wahrscheinlich erstmal an Lob denken oder nett sein miteinander, aber das meinst du damit natürlich gar nicht. Was ist denn der Unterschied zwischen Lob und Ermutigung?
Also erstmal ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, Ermutigung oder Encouraging ist ein Konzept. Das ist nicht nur loben und ermutigen, das ist keine Technik, das ist eine innere Haltung, die dahinter steckt. Und das ist schon mal ganz wichtig, das zu wissen. Und wenn du direkt auf Lob und Ermutigung ansprichst, dann ist es natürlich schon so, dass Lob eben deutlich leistungsbezogen ist, was bedeutet erstmal, ich beurteile jemanden, ob er das gut oder schlecht gemacht hat.
Ja.
Bei Ermutigung ist es so, dass ich gucke, was steckt in dieser Person drin, was hat die für Potenziale. Und es ist zukunftsorientiert. Und ich beschreibe es gerne immer in einem 100-Meter-Lauf. Und wenn ich dann starte, dann habe ich wirklich 99,99999 Meter Zeit, einen Menschen zu ermutigen, wenn ich mir das als Lauf vorstelle, was ich dem alles zurufen kann, was ich alles wahrnehmen kann, um diesen Menschen dahin zu bringen. Und erst danach, dann folgt Lob. Aber was wäre es für eine Verschwendung, wenn man diese 99,999 Meter nicht nutzen würde, um diese Person aufzubauen, ne?
Wunderbar, wunderbar. Und selbst wenn derjenige nicht ins Ziel kommt und er hat vielleicht nur 80 Meter geschafft,
genau,
also das ist auch anzuerkennen und das ist auch ein toller Fortschritt und hat viel gebraucht, um da hinzukommen.
Mhm. Ja. Ja, und das nächste Mal klappt es vielleicht dann mit den 100 Meter, wenn ich diese 80 Meter auch anerkenne, wenn ich diesen Fortschritt bei demjenigen, bei der Person anerkenne.
Ja, wenn ich jetzt nur 80 Meter schaffe, also 100 Meter, das klingt jetzt so klein, aber man könnte sich das jetzt mal als Marathon vorstellen. Mhm. Wenn du da 30 Kilometer schon gelaufen bist und musst dann abbrechen, keine Ahnung, weil dir die Hüfte wehtut, das Knie, das kennen viele, ja, oder den Leuten so schlecht wird, dass es einfach nicht mehr weitergeht. Also diese 30 Kilometer, die dauern dann bei den meisten so um die 3 Stunden Joggen, das muss man sich mal vorstellen. Das ist schon toll. Und auch währenddessen, man kann die anfeuern, man kann denen was zu trinken reichen, man kann denen was zu essen geben und einfach zeigen, dass man da ist und dass man an sie glaubt. Und wenn jemand, das gibt es ja auch oft genug, dass dann Leute sagen, ich habe das jetzt nicht geschafft, ich mache das nie wieder. Ja, und das ist einfach schade, weil jemand, der die 30 Kilometer geschafft hat, in dem steckt so viel Potenzial. Das ist ja greifbar, scheint auch die 40 Kilometer zu schaffen.
Ja, und wenn wir so darüber sprechen, da flitzt mir so ein Gedanken durch den Kopf. Ich meine, du hast ja nun auch diese Ausbildung gemacht und du kommst ja aus einem komplett anderen Kontext. Was hat dieses Wissen mit dir denn gemacht? Also du weißt ja auch über Lob und Ermutigung, über das Konzept, was dahinter steckt, über die ermutigenden Qualitäten. Mhm. Hat das denn bei dir was verändert?
Ja, total. Also ich könnte jetzt natürlich behaupten, ach nee, das habe ich schon immer gemacht. Aber das kann ich überhaupt nicht sagen, weil mir das vorher überhaupt nicht bewusst war und ich nicht drauf geachtet habe. Und jetzt, wo du das fragst, ist mir eingefallen, ich habe ja so eine Graduierungsarbeit geschrieben für die Aufnahme in einem Verband. Und da musste ich über ein Jahr eine Praxisarbeit schreiben, wo ich eben die individualpsychologischen Prinzipien auch angewendet habe. Da habe ich Tagebuch geschrieben über Begegnungen. Und da gab es eine Begegnung, eine Beobachtung, wo eine Mitarbeiterin von mir, die war neu im Unternehmen, die hatte noch nie mit SAP gearbeitet und sollte was übernehmen von der anderen. Und die andere kannte sich super aus. Und die hat dann in ihrem Fachjargon sehr schnell, der erzählt, da musst du hier und da und dort klicken und dann kommt dann da und das unten raus. Und jetzt muss man dazu sagen, die mochte die jüngere Kollegin nicht so sehr. Und ist dann auch aufgestanden und hat Feierabend gemacht, ist nach Hause. Und die Jüngere war sehr geknickt und hat sogar geweint. Und sagte so, oh Gott, das werde ich nie kapieren. Die Worte, die die da benutzt, das sagt mir alles überhaupt gar nichts. Da habe ich überhaupt keine Chance, das jemals zu lernen. Und dann habe ich mir die Zeit genommen und habe mich mit ihr hingesetzt, habe gesagt, wie kommst du denn darauf, dass du das nicht lernst? Das ist eigentlich ziemlich einfach. Und dann sagt die, nee, das kann ja gar nicht einfach sein. Ich raff davon gar nichts. Na, dann habe ich zu ihr gesagt, jetzt bist du seit einem halben Jahr hier und jetzt gucken wir uns mal an, was du so alles seitdem schon geschafft hast und gelernt hast. Und sie so, dann war so ganz trotzig und schmollig und wollte es gar nicht erzählen. Und ich habe aber dem Ganzen dann Zeit gegeben und dann kam es. Ne? Dann hat sie dann aufgezählt, was sie schon alles geschafft hat und so. Und ja, dann wurde sie eigentlich auch immer wieder größer und regelrecht ermutigt, dass sie das schafft. Natürlich mussten wir dann auch ein bisschen eine andere Lösung für die Einarbeitung finden, weil zwischen den beiden hat es halt einfach nicht geklappt. Aber sie hatte zumindest die Zuversicht, dass sie SAP auch lernen kann. Ja, und das wäre mir vorher nicht aufgefallen.
Ja, und das ist ja auch so dieser positive Blick auf den anderen Menschen, ne? Also wir sehen oftmals nur das Negative, aber da ist so viel Potenzial und das gilt es zu würdigen.
Ja, wir üben das ja auch viel in der Ausbildung, wie du weißt, ne?
Jo.
Dass wir, ne, die Ermutigungsdusche, das ist so ein schönes Beispiel. Das klingt alles so weich und das sind aber ganz starke soziale Kompetenzen, die man damit entwickelt, wenn man sehen kann, dass auch der nervige Kollege ganz, ganz viel positive Dinge zum Erfolg des Teams beiträgt. Ja. Und das steigert die Leistung enorm, das steigert Produktivität, das steigert die Qualität der Zusammenarbeit. Susanne, wo wir jetzt da so drüber reden, da fällt mir ein Begriff ein, nämlich der Begriff Fehlerkultur. Der ist ja fast in aller Munde nach dem Motto, wir brauchen eine andere Fehlerkultur. Und wir wissen alle, und das kennt auch jeder aus der Praxis, wenn Druck reinkommt, dann wird das sehr schwierig. mit der Geduld und allem, was dazugehört. Wie sieht denn, wenn ich jetzt auf das Thema Ermutigung schaue, ein guter Umgang mit Fehlern aus?
Ja, als erstes denke ich natürlich dann immer an die Ausbildung. Und da sage ich natürlich meinen Teilnehmenden, macht Fehler. Also es ist ja wirklich so, dass die bekommen ja die Informationen aus dem Training und die werden sofort in so eine Gruppe geschmissen. Also die müssen eine eigene Gruppe führen und da erleben die ganz viel in dieser Führungsrolle, die sie dann ja auch haben. Mhm. Menschen, die nicht richtig, also die viel Raum einnehmen oder die das nicht verstehen wollen. Und diese Erfahrung, die sie da sammeln, da machen sie ganz viele Fehler, logischerweise.
Ja.
Damit kommen sie dann ins nächste Wochenende und wir sprechen darüber und gucken nach Lösungen. Und aus dieser Sicht sage ich immer, bitte, bitte Leute, macht Fehler, weil das so eine große Lernchance ist.
Ja.
Ich kann mir natürlich vorstellen, dass es im großen Konzern ist es ein bisschen anders. Man kann das nicht eins zu eins vergleichen. Und trotzdem finde ich es ganz wichtig, dass man das schon reflektiert vorher. Und ich weiß nicht, du kannst da bestimmt was zu sagen, wie das allgemein im großen Konzern ist, wenn da eben jemand Fehler gemacht hat.
Ja, es gibt natürlich auch alles. Ne? Es gibt Führungskräfte, die sind da schon aus meiner Sicht sehr weit. Die haben auch so eine ermutigende Grundpersönlichkeit. Ne? Da dürfen Fehler passieren und sind auch als Lernchance zu verstehen. Und dann gibt es andere, die dann doch eher harsch reagieren und das auch sanktionieren oder dann auch mal laut werden oder so. Das gibt's alles auch heute noch. Und es ist völlig klar, dass die Kultur, ne, und die Atmosphäre in dem ersten Team eine ganz andere ist wie in dem zweiten.
Ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, damals, als ich eben im Landschaftsbau war, da habe ich auch immer mal Fehler gemacht, weil mich mein Chef gerne in neue Situationen reingeschmissen hat. Mhm. Der hat aber nie irgendwie zu mir gesagt, ja, hallo, da hättest du aber besser aufpassen müssen oder so. Ne? Er hat dann gesagt, gut, ist passiert, weißt du, nächstes Mal läuft's besser. Und das hat mir immer sehr geholfen.
Was ich auch immer wichtig finde, also sowohl als Führungskraft als auch als Mitarbeiterin, dass ich die Verantwortung für das Thema habe. Das heißt, wenn ich einen Fehler mache, dann bin ich auch wiederum dafür verantwortlich, dafür zu sorgen, dass der gerade gebogen wird, dass der ausgeglichen wird. Und dann wird eine ganz tolle Lernchance draus, weil dann komme ich in die Selbstverantwortung, ich mache eine positive Erfahrung, ich erwerbe den Mut, Dinge wieder auszuprobieren. Und das ist einfach für alle nur gut.
Ja, also da sprichst du auch was an, was mir sehr aus dem Herzen kommt, eben diese Selbstverantwortung auch zu fördern bei Mitarbeitern und auch zu fordern. Also das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber jetzt werden sich bestimmt da draußen einige, und ich hätte das früher mit Sicherheit auch gemacht, fragen, ja, aber wenn doch jetzt jemand zum dritten Mal oder zum vierten Mal dasselbe falsch macht, dann ist es doch auch irgendwann mal gut. Dann ist Schluss mit Ermutigung. Was würdest du sagen, Susanne? Ab wann wird jemand schwierig? Also ab wann darf man das sagen? Darf man das als Encouraging-Trainerin überhaupt sagen?
Wir werden ja trainiert, eben auch da trotzdem, ne, auf das Positive zu gucken. Und ich kenne das auch. Also ich hatte auch damals einen Mitarbeiter, der kam regelmäßig zu spät. Und wenn ich dem Aufgaben übertragen habe, dann hat er es nicht gebacken bekommen und so. Damals hat mich das schon ziemlich genervt. Heute wüsste ich aber, wie ich damit umgehe. Und ich sage jetzt mal so, wir machen dann ja eine Schublade auf. Und auch die habe ich dann aufgemacht. Ne?
Ja.
Der hat mich ein paar Mal enttäuscht. So, Schublade auf, Dussel, Schublade zu. Ne? Mhm. Und dementsprechend trete ich dem gegenüber. Und das merkt die Person ja. Ne?
Ja.
Also das entwickelt sich ja so ein Kreislauf. Ich gehe mit dieser Annahme dahin, der kriegt es eh nicht gebacken. Und der fühlt sich immer schlechter, macht immer mehr Fehler. So kommen wir nicht weiter. Also im Encouraging sagen wir eben, sowas beginnt oft im eigenen Kopf und dann eben zu gucken, so, okay, welche Fähigkeiten hat er denn? Ne? Und wie kann ich ihn aufbauen, dass er dann zumindest in anderer Position glänzt, wenn er das auch mit dem pünktlich kommen nicht hinbekommt? Ne? Also schwierig ist für mich immer so ein Stempel. Und den gilt es eben, den gilt es zu, wie soll ich das sagen, zu lockern, zu, ich finde nicht den richtigen Begriff dafür. Mhm. Aber da eben nicht so festzustecken in dieser Schublade, sondern sie auch wieder aufmachen zu können und dann zu sagen, so komm mal raus, ich habe hier auch noch andere Schubladen für dich. Ne?
Ja, sehr, sehr schöner Punkt. Also gerade wenn du eben sagst, das hat dich früher genervt. Wir wieder, ich rede ja sehr oft hier beim Moment noch darüber, dass wir soziale Wesen sind und wie sehr uns das in Stress versetzt, wenn eine Beziehung gefährdet ist. Und wenn ich jetzt als gerade als Führungskraft genervt auf einen Mitarbeiter zugehe, dann spürt er das, das setzt ihn unter Stress. Und wenn jemand was dazulernen soll, damit er einen Fehler nicht mehr macht, ist Stress einfach eine schlechte Voraussetzung.
Das ist der Punkt. Na, und wenn solange wir unsere Schublade nicht öffnen und einen neuen Blick gewinnen, versperren wir auch diesen Mitarbeitenden aus meiner Sicht eine Wachstumsmöglichkeit.
Ja, ne? Und natürlich, wenn man jetzt eine Weile Dinge probiert hat und auch ermutigend mit dem Mitarbeiter umgegangen ist und nach Lösungen gesucht hat, wenn die nicht gefunden werden, dann muss das auch alles Konsequenzen haben, das ist gar keine Frage, das ist dann Aufführungsaufgabe. Mhm. Uns geht es hier darum, dass man jemanden nicht vorschnell aufgibt.
Ja, das hast du sehr schön formuliert. Mhm.
Ja, und jetzt mal für die da draußen, die jetzt denken, oh, das ist mir doch alles viel zu weich. Am Ende des Tages ist Ermutigung auch sehr, sehr klar. Das heißt, ich lerne auch Dinge anzusprechen, die mir sonst vielleicht schwer gefallen wären. Sehe ich das richtig?
Ja, die Herausforderung eben klar anzugehen. Also ich würde es eher als Hard Skills bezeichnen, weil das ist ja so, habe ich eine Herausforderung mit einem Mitarbeitenden, dann ist es Teil im Encouraging, in der Ermutigung, du bist der Gestalter, nur du kannst es ändern, also mach was, nutze deine Chance, um genau in dieser Richtung etwas zu machen. Und ich glaube nicht, dass man das als weich bezeichnet, sondern eher eben in die Verantwortung zu gehen und dadurch eben Wachstum bei sich selber zu fördern, aber auch bei anderen, dass sie auch die Möglichkeit haben, unvollkommen zu starten, um daraus was Neues zu machen. Aber da schon eine ganz klare Haltung, das hast du gut betitelt, eine ganz klare Haltung zu haben. Ne?
Ja. Also im Endeffekt, es geht da auch sehr um Fördern und Fordern. Das gehört dazu.
Ja, zumuten. Also hat ja auch mit Mut zu tun, ne? Jemand etwas absolut. Zumuten, weil man weiß, das Potenzial steckt in dieser Person. Ne?
Ja.
Und das ist nicht weich. Also das.
Das ist knallhart. Also das hat auch auf jeden Fall wirtschaftlich positive Auswirkungen. Mhm. Wenn du das jetzt nochmal zusammenfassen würdest, was passiert denn jetzt, wenn Menschen und Führungskräfte anfangen, mit einer ermutigenden Haltung auf Menschen zu schauen? Was passiert beim Gegenüber?
Dieses Gefühl der Zugehörigkeit, ich gehöre zu einem Team und zu einem Miteinander, das wird total gefördert und ich bräuchte dir ja nur eine Frage zu stellen, indem ich sage, wie arbeitest du in einem Unternehmen, wo du weißt, du kannst so sein, wie du bist, du brauchst dich nicht verbiegen, die Leute haben Vertrauen zu dir, da arbeite ich komplett anders. Na, ansonsten, wenn ich dieses Gefühl nicht habe, denn ich sag mal, 5 Uhr ist Feierabend, dann fällt der Stift, der PC geht aus und nach mir die Sinnflut und mit einer ermutigenden Haltung im Hintergrund, da motivierst du die Menschen. Die gehen, ich sag mal, mit einem glücklichen Gefühl zur Arbeit und auch mit einem glücklichen Gefühl in Feierabend. Was willst du denn mehr?
Ja, und es fällt eine ganze Reihe von Nebenkriegsschauplätzen, fällt einfach weg.
Ja.
Mhm. So ist das. Und man kann das alles auch lernen. Susanne, zum Abschluss noch eine Frage. Wenn du nochmal heute der 30-jährigen Susanne begegnen würdest, die damals morgens ja mit Bauchschmerzen zur Arbeit gefahren ist und vielleicht auch schlecht geschlafen hat. Was würdest du ihr sagen?
das Erste, was ich ihr sagen würde, und das ist so ein, ja, ich sag mal, ein geflügeltes Wort im Encouraging, ist, du bist du und so wie du bist du gut genug. Mhm. Was eben einschließt, dass man nicht gut, wenn ich gut bin, dann habe ich keine Möglichkeit, mich zu verbessern. Aber wenn ich weiß, ich bin gut genug, dann weiß ich, ja, ich bin vielleicht noch nicht da angekommen, wo ich hin will, aber ich habe das Potenzial, etwas, also, dass da mehr drin steckt in mir, dass ich mich entwickeln kann. Und ich würde diese Susanne, würde ihr sagen, nimm dir Zeit, ne? Also gib dir einfach die Zeit, um anzukommen, nimm deine Unvollkommenheit an, werde Stück für Stück klarer, vertrau dir, dass du das kannst. Also, das würde ich ihr sagen. Also, ich würde sie ermutigen.
Ja, ja. Sehr schön, Susanne. Das war ein wunderbares Gespräch. Das habe ich auch genauso erwartet. Ich fasse nochmal zusammen. Also Ermutigung ist kein Softskill, sondern es zahlt sich auch direkt im wirtschaftlichen Erfolg aus. Ja. Und man kann zusammenfassen, dass die dadurch entstehende Stressreduzierung bei meinem Gegenüber und bei allen Menschen im Team einfach zu einer höheren Produktivität, zu besserer Zusammenarbeit und mehr Arbeitsfreude bei allen führt.
Ich hätte es nicht besser ausdrücken können, liebe Simone. Ja.
Vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Das hat mir einen ganz, ganz großen Spaß gemacht und bedeutet mir viel. Und dann, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, bis zur nächsten Folge. Eure Simone und
Susanne.
Das war Moment noch. Überleben in der Arbeitswelt. Abonniere den Podcast, damit du keine Folge verpasst und lass gerne Bewertung oder einen Kommentar da. Ich freue mich sehr über dein Feedback.